Bloodborne Diaries, meine Damen und Herren, Folge 10. Rom, die idiotische Spinne, ist erschlagen. Seltsame Dinge geschehen mit uns und die Frage ist, wo geht's denn jetzt weiter? Und das beantworte ich gemeinsam mit Dom Schott. Hallo Dom.
Hallo. Kleiner Fun Fact zur letzten Folge übrigens, für all jene, die schon immer nach dem Grund gesucht haben, Folgen mehrfach anzuhören von uns, auch nach kurzer Zeit hintereinander. In der letzten Folge, ohne Witz, ist mir ein halbvolles Glas mit Cola auf dem Schreibtisch umgefallen. Wer aufmerksam zugehört hat und falls es unser Cutter nicht rausgeschnitten hat, wird in der Ferne ein Glas fallen hören. Und dann habe ich im Laufe der Folge, ich sag nicht wann, habe ich die Cola-Spuren mit einem Schal, weil es das einzige nicht benutzte Kleidungsstück in der Nähe ist, aufgewischt. Und dann stellte sich heraus, dass Schalatas, extrem wasserabweisend sind. Ich habe sehr viel gewischt und sehr wenig Cola mitbekommen. Das nur am Rande. Wie gesagt, ne, hört doch einfach noch mal rein. Vielleicht bekommt ihr es ja mit, wo es passiert ist.
Das finde ich hervorragend. Damit hast du dich auch vielleicht endgültig, ich weiß nicht, ob das schon vorher passiert ist, aber das ist schon so eine Art The-Pot-Initiationsritual. die richtigen Kenner und Könner schütten es aber auch direkt über in Betrieb befindliche Elektronik.
Davon hörte ich.
Idealerweise der Laptop, auf dem die Folge gerade aufgezeichnet wird. Das trägt einfach nochmal zur Dramaturgie das entscheidende Quäntchen bei.
Finde ich schön. Nach 4 Jahren oder so endlich der Initiationsritus abgehalten. Ne? Nur ein Mitglied des Teams ist anwesend. So habe ich es mir immer vorgestellt.
Es muss organisch passieren. Ja. Wir können das nicht erzwingen, Dom. Das muss aus dir selbst herauskommen.
Ja, genau. Ja.
Ja, und manche sind ein bisschen langsamer und andere können es halt aus dem Stand.
So ist das.
Ja. Ja, das sehen wir auch beim Todescounter zum Beispiel.
Naja, noch ist diese Partie nicht geschluckt, wie man so schön sagt.
Also ich finde, das ist schon relativ uneinholbar. Ja, wo sollen denn die 2 Tode jetzt noch herkommen? Weißt du, wenn mein Angstgegner, ja, Rom ist wahrscheinlich mehr vor Angst umgefallen als durch die Schläge meiner Axt, sind wir mal ehrlich.
Wir werden sehen. Ich lehne mich einfach nur genießerisch zurück und harre der Dinge, die da kommen. Ja. Und da kommt eine Menge.
Wir werden dann auch noch verhandeln müssen, wie denn Tode zu werten sind, die in einem Areal stattfinden, das du feige umschifft hast. Die können das ja eigentlich gar nicht in die Wertung einfließen, oder?
Also fragen wir doch einfach, um eine Entscheidung herbeizuführen, den Erdenker dieses Pokals, Dom Schott. Was halten Sie davon?
Was würden Sie sagen, entspricht dem Geist des Pokals?
Ja, genau. Dem Geist des Pokals entspricht, es zählt natürlich nur das jeweils, was man durchgespielt hat, als Grundlage des Counters. So soll es heißen. Deswegen, nein. Also, egal wie viele Gebiete, es ist ja deine Schuld, wenn du das entdeckst.
Sorry, also. Ja. Wenn ich jetzt alle optionalen Gebiete abbreche, ja, wirst du Schimpf und Schande erdulden müssen.
Hoff. Ich übernehme dann für uns den Kundenservice. Eine Woche lang beantworte ich alle Mails und Anrufe der Leute, die sauer sind. Ich mach's.
Es ist eh schon zu spät. Aber naja, wir werden darüber, zu gegebener Stunde werden wir darüber sprechen. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Also, wir haben es das letzte Mal erzählt. Wir haben Rom, die Spinne mit den Stummelbeinchen, dann die haben wir einmal mal schön weggekloppt. Ja, der eine mit Skill und relativ viel Erfahrung, der andere mit Glück und gerade noch ebenso. Und dann passieren ja seltsame Dinge, ne? Wir haben es erzählt, großer Blutmond, Babygeschrei und so weiter und so fort. Und jetzt, Dom, treffen wir ja auf ein für dich altbekanntes vielleicht Areal. Denn beziehungsweise bevor wir dahin kommen, kommen wir zu dem Ort, den ich dir schon oft erzählt habe, den du jetzt auch selber sehen kannst. Nämlich wir stehen auf diesem komischen Opferaltar unter der Amygdala. Dieses seltsame, riesige Spinnenviech, also Spinnenbeinchen, menschliche Hände, riesengroß, das ursprünglich mal unsichtbar gewesen ist. Wir erinnern uns düster. Ja, ich hatte da eine unfreundliche Begegnung, wo mich das unsichtbare Ding irgendwie zerquetscht hat. Dann habe ich es sichtbar gemacht. Weiß schon gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Weißt du das noch?
Mit einem Item oder sowas? Weiß ich, ein Item?
Genau, ich hatte diesen Tonsilstone oder sowas irgendwo gefunden. Und dann war das sichtbar und dann konnte ich mich davon greifen lassen und dann kam ich ja dann über den Umweg von diesem Lecture Building da in die Nightmare Frontier, die war mir aber viel zu krass und dann habe ich das an der Stelle abgebrochen, diesen Weg weiter zu verfolgen. Jetzt stehen wir auf einmal wieder da und ich habe gedacht so, okay, hier führen jetzt diese Pfade wieder anscheinend zusammen und jetzt muss ich offensichtlich zu dieser Nightmare Frontier. Aber stellt sich raus, nee, so ist das gar nicht, sondern jetzt ist auf einmal die verschlossene Türe offen, die, von der ich dachte, dass der Tonsil Stone sie öffnen würde. Das, was er nicht tat, die ist jetzt offen und wir kommen nach Yagul, The Unseen City. Deine Kartoffelsack-Eskapaden holen uns ein.
Village. Es ist immer noch ein Village. Die Einwohnerzahl von Yagul reicht noch nicht ganz zur Stadt recht. Es ist noch ein Village.
Okay, also vielleicht habe ich ja in meiner Version was, vielleicht auch eine City.
Oder warte mal, ich
habe hier.
Jetzt bin ich mir aber auch nicht. Jetzt
bei mir steht auch. City in den Notizen.
Moment, ich schaue nach. Nein, es ist tatsächlich, ohne Witz, es ist das Village. Unseen Village.
Ja, aber in der Patch-Version 2015.3.8.17, die ich spiele, ist es ja inzwischen auch schon ein bisschen größer und
gut, dass ich diesen Spelling Bee-Pokal auch schon mal gedruckt habe. Er wird tatsächlich immer wichtiger für uns.
Ich verstehe auch nicht, warum das City. Diesmal stand es da falsch und ich habe es richtig vorgelesen. Also es ist irgendwie, wie man es macht, ist es verkehrt auch, ne?
Naja, die Leute wissen schon bei Yagul, wo wir unterwegs sind. Der Ort, von dem ich ja schon vor vielen Folgen erzählt habe, ein magischer Moment, als ich gekidnappt wurde von einem Wesen mit Kartoffelsack über meinem Kopf und in seinen Händen. Das war ein ganz toller Moment, aber auch schlimm, weil das ein Areal war, für das ich noch gar nicht bereit war. Jetzt kehren wir dahin zurück. Aber trotz des gleichen Namens, Yagul, sieht es hier ein bisschen anders aus als das Areal, was ich zuerst vor vielen Folgen sehen durfte. Wir sind quasi in dieser Welt, ich nenne es einfach mal so, in diesem Areal von Yagul, an einem Ort, der nicht so ist, wie ich ihn mal vor langen Folgen entdeckt habe, nämlich mit normalem Mond und einem großen Vollmond, der weiß strahlt, sondern wir haben tatsächlich einen blutroten Mond am Himmel stehen und alles sieht so ein bisschen verdorrt aus und so ein bisschen kränklich und pestilent und überall, und das fand ich am beeindruckendsten, weil ich das vorher noch gar nicht gesehen hatte in diesem Spiel, schweben und hängen in der Luft so Tentakelgeschwülste, die sich manchmal an Türmen festklammern, durch die Lüfte schweben und alles in so eine ganz komische Stimmung tauchen, wie ich es von diesem Spiel vorher noch gar nicht gekannt habe. Also wirklich eine Welt, in der man sich nicht willkommen fühlt.
Genau, das sind, glaube ich, auch alles so Amygdala-Dinger, ne? Genau wie das große Viech, das da in diesem Ding hängt.
Ich glaube, das ist dieselbe Familie. Ja, ich denke ja.
Ja, genau. Ich glaube auch. Also die sind zumindest verschwägert, würde ich sagen. Und die klammern sich dann nämlich auf einmal auch so riesenhaft an diese Gebäude. Das, was geil ist, ist, es gibt eines, das hängt irgendwo ein bisschen später, wenn man zu der ersten Zwischenstation, zu diesem Yharnam Chapel heißt es, glaube ich, das Bonfire. Ja. Da ist eins, das hängt quasi direkt neben dem Eingang und wenn man an ihm vorbeiläuft, dreht es den Kopf so mit, als würde es mit seinen Blicken dich verfolgen. In dem Falle tut es aber nichts. Und das ist ganz cool, genau. Und der Himmel ist halt so wie so ein HDR-Testhimmel. Wir erinnern uns ja noch, als so HDR und die ganzen OLED-Fernseher und sowas, als das populär wurde, dann waren auf einmal überall diese grellen Pastellfarben im Einsatz, ja, dieses leuchtende Rosa, Violett und sonst was. Und hier ist auch von Sonnen, einer unsichtbaren und wer weiß der Geier wie farbigen Sonne, ne, ist da diese Wolkendecke, die glüht so und ist aber so violettisch, obwohl der Mond ja so blutrot am Himmel hängt. Also sieht alles ganz komisch aus. So ein bisschen wie bei Ghostbusters, wenn wieder so eine Geistereinfangeinrichtung geplatzt ist.
Und hier passiert etwas, wo ich mich selber sehr loben muss für mein Ohr, weil wenn man sich in diese Welt hineinbegibt und gegen die ersten Gegner kämpft, das sind auch in Teilen welche, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat, zum Beispiel Wölfe, die noch weiter mutiert sind, also Werwölfe, die noch mehr Wolf als Mensch sind, als man bisher jemals gesehen hat. Oh Gott, ich bin gerade richtig erschrocken. Vorm Haus habe ich gerade etwas gehört, was wie ein Autounfall klang. Nee, aber ist nichts passiert, um Gottes Willen. Entwarnung, liebe Leute, dieses Geräusch war bei mir, falls ihr es gehört habt. Jedenfalls.
Gerade hast du dich doch noch für dein Ohr gelobt.
Ja, stimmt. Und was für eine Ironie, um Gottes Willen.
Es hat nicht lang gehalten.
Also damals, das ist ja noch im Jahr 2022 gewesen, diese Notizen, da war mein Ohr noch richtig gut, denn dort passierte Folgendes. Ich kämpfte gegen diese Gegner und schlachtete sie dahin und hatte aber das Gefühl, das Geräusch, was auftritt, wenn man einen Gegner besiegt, einen dieser ganz normalen Rumlaufgegner, das ist ein anderes. Es hört sich irgendwie saftiger und spratziger an, habe ich mir aufgeschrieben. Als wäre plötzlich mehr Blut in diesen Dingern drin, als wird da mehr Flüssigkeit an der Klinge hängen bleiben. Und es stellt sich heraus, mit dieser Beobachtung hatte ich tatsächlich recht. Das sollte ich aber erst viel später herausfinden. Ne? Aber das war etwas, was mir direkt zu Beginn aufgefallen ist und was ich toll fand, dass man das in diesem Audiodesign des Spiels schon so ein bisschen erahnen kann, dass hier ein kleiner Twist auf uns wartet.
Aber warum hast du, ist vielleicht, also
völlige Überforderung.
Tilt. Die Frage, die ich stellen möchte, ja, wenn ich tatsächlich irgendwann diesen Satz formulieren kann, warum ist das etwas, was sich erst sehr viel später rausstellen wird? Weil ist die Erklärung nicht, dass das diese endlos respawnenden Gegner sind, die anders klingen?
Genau, aber warum sie anders klingen, war mir nicht klar. Und
du hast so lange gebraucht, um das rauszufinden?
Also.
Und dafür wolltest du dich selbst auch noch belobigen?
Also kleinen Spannungsbogen wollte ich ja schon aufbauen. Also es hat wirklich lange gedauert. Also stellt sie heraus, in diesem Areal ist die neue Sache, dass in regelmäßigen Abständen, ich sage einfach mal, Priesterinnen rumstehen, die mit Glöckchen ausgerüstet sind und die klingeln mit den Glöckchen und wenn sie das tun, dann buffen, dann stärken sie umstehende Gegner in ihrer Reichweite und die bekommen nicht nur ein kleines bisschen mehr Leben, sondern vor allem auch stehen wieder auf, wenn man sie totgeschlagen hat. Und das ist etwas, was auch in der Welt quasi logisch erklärt wird, denn wenn man eine der Priesterinnen dann kaputt haut und dann mal auf die Gegner schaut, die unter dem Einfluss des Glöckchens standen, sieht man, dass diese Gegner ganz kurz gestaggert werden und dann kleine Blutwäldchen und Fontänchen aus ihnen herausquillen. Das heißt, die Priesterin hat mit irgendeinem, weiß ich nicht, Blutmagie-Zauberspruch diese Gegner mit noch mehr Blut gefüllt, was ich wiederum gehört habe, als ich sie mit meiner Waffe angeschnitten habe. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das mal im Zusammenhang gesehen habe.
Also zumindest bei letzterem kann ich dann dein Ohr doch nochmal wirklich tätscheln und herzen, weil für mich klang das nicht nach mehr Blut. Ich habe irgendwie aber relativ schnell auch gedacht, so, es macht auf einmal so ein komisches, eher so ein Knallgeräusch, wenn man den letzten Treffer insbesondere landet bei denen. Und wenn die respawnen und man sie nochmal erschlägt, kommen auch keine neuen Seelen mehr hinzu. Und das ist tatsächlich das, weswegen man auch, finde ich, sehr schnell merkt, Moment mal, was ist denn hier los? Und so, okay, die kommen endlos neu, verstehe schon. Und das Spiel möchte hier nicht einen Farming-Spot aufmachen, wo du dich einfach hinstellst und diese Gegner endlos respawnen lässt, sie einfach wieder niederschnitzelst und die Seelen einstreichst, sondern nach einem Durchgang, wenn die dann wieder neu belebt werden oder sowas, gibt's keine Seelen mehr für die Dinger. Ein scheußliches Game-Design-Element, ehrlich gesagt. Nicht, weil es irgendwie jetzt nicht schlau wäre, weißt du, so das ist ja an sich, ist es nicht, also es ist ein André findet es persönlich scheiße, Game Design Element. Nicht ein, es ist irgendwie objektiv schlecht, sondern diese Idee von den Priority Targets, ne, es gibt einen bestimmten Gegnertypus, der aus irgendeinem Grund für den Spieler höchste Dringlichkeit erweckt, weil die Bimmeloma muss als erstes weg, ne? Weil solange die noch da ist, stehen alle anderen Gegner wieder neu auf. Ganz schrecklich. Du hörst immer dieses Glöckchengebimmel und du weißt, irgendwo ist sie, die musst du jetzt möglichst schnell finden und platt machen. Das ist Game Design technisch an sich ganz gut. Ich fand's entsetzlich. Es hat dieses Areal, hat es mir sehr verlitten. Also zumindest diesen ersten Abschnitt, wo die sehr häufig auftreten, geradezu ihn dominieren, möchte ich sagen. Weil ich fand es einfach extrem nervtötend.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich mag es auch nicht, einfach persönlicher Unwille, das schön zu finden. Ist ja auch was wir schon kennen. Ich erinnere mich mit Grauen an Dark Souls 1, an diesen Bereich von Nito, wo man in die Gruft runtersteigt und da auch eine Reihe von Priestern verteilt sind oder Magiern, was auch immer, die mit ihrem Zauberspruch Skelettkrieger immer wieder neu auferstehen lassen, bis man dann diese Mönche da kaputt gehauen hat. Gleiches Prinzip hier auch. Finde ich wahnsinnig anstrengend, weil es einen, also es gibt einem so eine unangenehme Dringlichkeit. Man kann nicht wirklich sich einen Safe Place erschaffen, außer man findet irgendwann die Priesterin. Dann muss man entweder zu ihr durchhetzen und dann die Gegner bekämpfen, die einen bis dorthin verfolgt haben, nachdem man die Priesterin umgehauen hat. Oder man macht wirklich die Gegner kaputt und dann in diesem kurzen Zeitfenster sucht man nach der Priesterin. Es ist alles ein unschöner Stress. Hat mir nicht so doll gefallen. Man gewöhnt sich da irgendwann dran. Es gibt dann später auch Stellen, wo die Priesterin dankenswerterweise sehr nah am Eintrittsbereich eines neuen Level-Abschnitts steht. Aber insgesamt, ich fand's arg nervig. Ja. Also ich war ähnlich wie du da drauf.
Ja, genau, weil es ist halt einfach, der ganze Level, also zumindest dieser Bereich, ne, da ist halt einfach ständig Druck. Ja. Und dabei stehst du da am Anfang und da sind auf einmal überall diese riesigen Lovecraft-Kreaturen, die willst du dir anschauen. Du willst ja gerade auch in den ganzen From-Software-Spielen, ist es ja meistens eine Freude, diese Architektur zu bewundern, die da irgendwo hingestellt wird. Und dann dieser Level, der teilweise dann so wirkte, wo ich mir dachte so, boah, du hast damals von deiner Kartoffelsack-Erfahrung, hast du ja erzählt, dass du einfach nur durchgerannt bist. Wo ich dann zwischendrin gedacht habe, ist er da direkt irgendwie unwillentlich auf die perfekte Vorgehensweise gestolpert? Soll man hier vielleicht sogar durchrennen? Soll man hier Gegner ignorieren und einfach nur vorwärts rennen? Und ich bin damit nicht warm geworden.
Ja.
Die versuchen das nochmal sogar mit ganz vielen Konstellationen auch nochmal interessant zu machen. Da gibt's dann so Areale, die sind wie so ein Zellentrakt. Und da sind überall so Gitterstäbe und dann ist halt die Bimmeloma in irgendeiner Ecke versteckt, ne? Und du kämpfst da in einem engen Gang von der Quelle des Bimmelns getrennt durch eben diese Gefängnisgitter gegen irgendwelche von diesen Ziegelsteinogern und sonst irgendwas. Und du weißt, oh Gott, ich muss aber eigentlich schnell an denen vorbei und zu der hin und die umhauen, damit nicht die Gegner neu aufstehen und sowas. Das ist schon alles ganz clever gemacht und clever designed. Ich hatte nur mit den wahrscheinlich gewünschten Gefühlen, die das bei mir ausgelöst hat, gar keine Freude. Es war die ganze Zeit nur so, oh nein, Stress, Nerv, ich muss wieder vorwärts pushen und oh.
Ja, obendrauf übrigens, auf diesen ohnehin schon hohen Stresslevel kam eine der Stellen, die ich wohl in diesem Spiel am längsten erinnern werde, nachdem ich es durchgespielt habe. Eigentlich völlig unscheinbar, aber aus irgendeinem Grund für mich, also unerlaubterweise lange Zeit eine fast unlösbare Aufgabe. Und zwar, eigentlich ist es nur ein Raum. Es ist einfach nur ein Raum von vielen, den man eben erkundet in diesem Gebiet, in dem es eine Schatzkiste gibt. Und jetzt ist da eine bestimmte Gegnerkonstellation vorhanden, die mich also wahnsinnig gemacht hat. Man kommt in diesen Raum rein, es ist ein dunkler Raum. Zur Rechten steht eine Schatztruhe, damit weiß man schon, alles klar, die will ich auf jeden Fall öffnen. Und links befindet sich das Gehäuse eines Aufzugs, den man aber nicht betreten kann. Der nimmt einfach ein bisschen von dem Raum weg und gliedert damit auch so ein bisschen den Raum ein in diesen Bereich mit der Schatzkiste und dann den Bereich, wo dieses Aufzuggehäuse steht. So. Und vor der Schatzkiste ist ein Riese, so ein Riesenoger mit einem Backstein in der Hand, den kennen wir schon aus den Anfangstagen des Spiels. So. Und dann geht man da zu diesem Oger natürlich hin, bereitet sich auf den Kampf vor. Und jetzt kommt aber der große Twist dieser Stelle. Zum einen, sobald man bei dem Ogre steht, dass er aufsteht und sich zum Kampf stellt, kommt durch die Eingangstür, nee, Quatsch, gelogen, ich hab's lange Zeit gedacht, das stimmt aber gar nicht, springt aus dem Dachgewölbe ein zweiter Ogre im Eingangsbereich runter und kommt von hinten auf dich zu im Raum. Das heißt, du hast plötzlich zwei Ogre statt ein und jetzt kommt der absolute Knaller. Im toten Winkel des Aufzugsgehäuses, den du nicht einsehen kannst, wenn du den Raum betrittst, sitzt noch ein Opa mit einer Gatling Gun und zielt auf die Schatzkiste. Und das war ein Raum, der hat mich lächerlich viel Zeit gekostet, das zu lösen. Es ist eigentlich ganz einfach. Man sollte eigentlich reingehen, um das Aufzugsgehäuse rum, den Opa in den Rücken fallen und dann irgendwie mit ein bisschen Grips und Bizeps diese beiden Ogre kaputt hauen. Aber ich kann's dir sagen, da bin ich dreimal dran gestorben. Kannst du draufrechnen, bin ich dreimal dran gestorben und noch zahllose weitere Male bin ich da fluchtartig wieder rausgerannt, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und weißt du, was das Schlimmste eigentlich ist? In der Truhe war nicht mal irgendwas, das es wert war, notiert zu werden. Also wahrscheinlich 5 Pebbles oder sowas, keine Ahnung. Aber es war einfach lächerlich, wie lange mich diese Stelle gekostet hat.
Ja, da erinnere ich mich, dass ich da einfach wieder ganz viel im Kreis gerannt bin. Weil du ja irgendwie versuchen musst, da so Distanz aufzubauen. Und das Ergebnis war wirklich enttäuschend. Ich habe ewig, glaube ich, die Bimmeloma nicht gefunden, die neu hat auferstehen lassen. Denn das passiert da ja auch noch, ne?
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe das, ja.
Bei mir war es so, ich habe das einigermaßen gut und solide, habe ich das hinter mich gebracht. Und dann waren die aber auf einmal alle wieder da. Ich hatte irgendwie der Eingang zu dem, in diesen Käfig, weiß ich nicht, manchmal sind Dinge, finde ich, in Bloodborne nicht gut erkennbar. Ich weiß nicht, ob wir das an der entsprechenden Stelle schon mal erwähnt haben. Ich weiß, dass ich das deutlich früher in meinem Dokument auch schon mal vermerkt habe, für zum Beispiel Leitern. Es ist ja in heutigen Spielen häufig üblich, solche Interaktionsgegenstände mit so einem kleinen Glanzeffekt oder so zu versehen. Und sowas macht Bloodborne aber nicht. Sondern Bloodborne sagt so, ja, auf dieser schwarzbraunen Bücherwand daneben ist diese grau-braun-schwarze Leiter irgendwo eingelassen. Und wenn du die nicht siehst, hast du halt Pech gehabt, sozusagen. Und auch hier, das ist dann in diesen Innenräumen, das ist düster, da ist diese Käfigstruktur und da ist halt irgendwo das dunkle Loch einer Öffnung drin oder sowas. Aber ich bin da echt so in dem Kampf so ringsrum gerannt und ich wollte eigentlich immer mal zwischendrin kurz reinspringen vielleicht und das Ding leer räumen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich das echt nicht so richtig wahrgenommen. Und bevor ich dann rausgefunden habe, wo es reingeht, waren auf einmal die Gegner schon wieder da. Also ich bin da nicht gestorben, aber ich fand das auch so. Wie gesagt, ich fand diesen ganzen ersten Teil, den fand ich sehr anstrengend. Und ich bin dann hinterher auch, nachdem ich einigermaßen sicher war, dass ich das Wesentliche an Items eingesammelt habe, bin ich da durchgejoggt, bis ich dann endlich das nächste Bonfire gefunden habe.
Ja, das ist das Stichwort. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich habe den Weg nicht gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, hier eröffnet sich eigentlich alles relativ logisch. Es gibt keine großen Abzweigungen und selbst wenn, führen die nicht besonders weit. Man führt mehr oder weniger einem geraden Weg. Der ist nicht in Wirklichkeit gerade, aber er führt auf einem Weg entlang durch verschiedene Zonen dieses Areals. Aber aus irgendeinem Grund, ich fand einfach nicht den Weg, wie es weiterging. Es gab eine Stelle, die blieb mir ein bisschen im Gedächtnis, weil die sehr ungewöhnlich war in dem Sinne, weil da sehr viel, also man möchte fast schon sagen, geskriptetes passiert ist. Da geht man in einen kleinen Innenhof, in ein kleines Gärtchen. Da sind so eine Art Nonnenverschnittgruppe, die beten da zu irgendwelchen Statuen. Und sobald man da hochgeht, dann fangen die an, dich anzugreifen. Ist aber super schwierig. Situation, weil es sehr viele Nonnen sind und die werden natürlich auch von einer nebenbei stehenden Priesterin wieder neu erweckt und dann schwebt im Hintergrund auch noch so ein Alien, so eine Amygdala am Himmel rum, das dann, und das ist der absolute Wahnsinn, mit einem Laser einfach in diese Gruppe von Nonnen reinschießt, wenn man da zu lange oben steht. Das heißt, da oben war ich immer nur sehr kurz, weil ich große Angst hatte vor allem, was da auf mich wartet. Und jetzt kommt's. Dann stand ich da also und dachte mir, also am Bonfire des Levels, dachte mir, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und weißt du, was ich dann gemacht habe, André? Ja. Ich erinnerte mich daran, dass du ja gesagt hattest, ich muss einfach nur im Wald beim Dorf nach dem Loch nach links. Dann dachte ich mir, es... Und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich das bisher nicht gefunden habe. Also bin ich nochmal dahin.
Das klang ja auch so toll, also kann man sich ja nicht entgehen lassen.
Da bin ich dann nochmal hin und bin da rumgelaufen, habe dieses Mal auch den richtigen Weg genommen, aus Verzweiflung heraus, bei diesem Loch tatsächlich mal links abzubiegen, wo unerwartet viel nochmal los ist. Da sind nochmal kleine Gebäudchen in diesem Wäldchen, in diesem Dorf und Items. Ja.
Auch so ein Zugtor ist da,
ne? Genau, ganz viel Kram, aber ich habe auch da irgendwann auch einmal den Weg nie weitergefunden. Und dann habe ich mir hier wirklich aufgeschrieben, die beiden letzten Worte, die ich mir aufgeschrieben habe, bevor es dann für mich in den Silvesterurlaub ging, war, brauche Weghilfe. Das war das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Danach bin ich in den Urlaub. Also völlige Ratlosigkeit, wie es eigentlich weitergeht.
Okay, naja, jetzt weißt du es ja.
Jetzt weiß ich es, ja.
Jetzt weißt du es ja. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht wenn die Leute sich fragen, wieso haben sie denn eigentlich noch gar nichts oder sonst was zu der Architektur von der Stadt selber gesagt, da hat sich nicht viel getan. Das wirklich die frappierenden Änderungen sind eben riesige Wesen kleben an den Wänden. Der Himmel ist jetzt auf einmal so komisch violett, blutroter Mond und sonst irgendwas. Das sieht aber ansonsten eigentlich genauso aus wie Janem am Anfang.
Ja.
Also da hat sich jetzt architektonisch nicht viel getan, ist aber natürlich trotzdem cool, einfach noch immer diese enge, verwinkelte Stadt. Und genau die Stelle, die du gerade beschrieben hast, die ist tatsächlich ziemlich eklig. Da bin ich auch hin und her gerannt wie ein Hühnchen, weil dieser Laser von dem Viech, ne, und dann hast du da diese Gruppe von diesen, das sind auch wieder so irre Dorfbewohner, in dem Fall eben alles Frauen, die dich dann halt wie wilde Furien angreifen. Du hast da auch eine von diesen bimmelnden Omis, die hinterher wieder zum Leben erweckt und sowas. Es ist einfach ein einziges Chaos. Das ist nicht so eine Stelle, wo man vorgehen kann, wie man es durchs ganze Spiel gewöhnt ist. Gehst da hin, Wenn dir das zu heikel ist, ziehst du einzelnen Gegner oder kleinere Gruppen ab, haust sie um, dann wendest du dich den nächsten zu, sondern da ist einfach, sobald du da hingehst, dann kommt gleich die ganze Gruppe, das Ding fängt an zu feuern und ich glaube, dahinter geht's nämlich auch weiter, da muss man am Ende dieses Platz ist, es ist auf wie so einer Erhöhung, auf so einer Empore findet das statt und da musst du dann auf so eine abgebrochene Säule runterspringen, die als Brücke dient zwischen diesem Ding und einem Gebäude, das du dann betreten kannst. Ich meine, ja, das ist der Weg.
Genau, deswegen habe ich es nämlich auch extra so ein bisschen ausgebaut, diese Beschreibung des Areals, weil das auch schon erklärt, warum ich es einfach nicht gefunden habe. Man ist da sehr ungern in diesem Bereich und will da eigentlich auch wieder weg. Und auf den ersten Blick sieht man auch nicht, oder ich zumindest nicht, dass diese Art Brücke da existiert, die in das...
Nee, kann man nicht.
Genau.
Also wegen der Perspektive. Das ist, ich bin da auch erstmal nur hin, weil ich dachte, da sind noch Items. Da liegen hinten natürlich auch Items. Das ist so ein bisschen ja auch die Spielerführung. Und wenn du versuchst, dieses Item zu kriegen, dann musst du so weit nach vorne laufen, dass du auch sehen kannst, dass da was ist, wenn du das in dem ganzen Chaos bemerkst.
Also das war wirklich völlig ratlos und dann habe ich es tatsächlich einmal gemacht, ich habe dann einfach mal gegoogelt. Ich habe einfach mal gegoogelt, Leute, ich weiß nicht weiter, wie komme ich denn hier jetzt ins nächste Areal? Und dann war wieder so ein schöner Moment und das finde ich ja immer ganz toll, das habe ich auch schon bei den Dark Souls Diaries in der Vergangenheit immer wieder erzählt, wenn es mal passiert ist. Ich finde das ja immer ganz toll, wenn dann da irgendwie so ein Halotri vor, weiß ich nicht, 6 Jahren an derselben Stelle wie ich stand und 2 Jahre später antwortet ihm jemand im Thread sowas wie, weiß nicht, ob noch aktuell, aber übrigens, da ist eine Brücke, die du nicht sehen kannst. Das war einfach toll. Und genau sowas habe ich auch wieder entdeckt, ich glaube auf Reddit, keine Ahnung. Und dann habe ich mir echt gedacht, mein Gott, ich habe es völlig übersehen, ich hätte das auch wohl niemals von alleine entdeckt, weil ich da oben immer panisch rumgerannt bin wie ein rothaariges Hühnchen. Und dann habe ich es entdeckt, dann bin ich drüber gelaufen und dann ging das Spiel auch weiter. Aber mein Gott, vielen Dank an die Leute, die im Internet auch einfach anderen Leuten weiterhelfen und die Antwort dann nicht sofort löschen.
Vielleicht ist es ja auch kein rothaariges Hühnchen, sondern einfach ein Hahn mit seinem Kamm. Und er war geschwollen. Verstehst du, weil der schwillt einem der Kamm.
Das ruft nach einem neuen Pokal, glaube ich.
Ja.
Ja, naja.
Also auf jeden Fall, dieser ganze erste Abschnitt ist ein Haufen Scheiße. Ja. Und dann kommt man da eben zu dieser schon erwähnten Kapelle von Yagul. Und das ist dann, da gibt's eine ganz interessante Szene, wo dann diese, da sitzen lauter Typen auf so Thronsesseln und die haben auch wieder ihre Köpfe in diesen Käfigen. Und es gibt ja, glaube ich, du bist ja der Historiker, Schrägstrich-Archäologe hier. Es gibt ja so Folterinstrumente, ne? Diese komischen Kopfkäfige. Jetzt nicht, die exakt so aussehen, weil das sind so, die sind so hoch wie so Zylinder eher. So zylindrisch gehen die nach oben. Aber sowas gab's ja mal so als so Foltergerät, ne?
Also ich bin da kein Experte, aber ich irgendwas in meinem Kopf sagte mir, das hast du mal als Kind bei irgendeinem Ausflug in ein süddeutsches Foltermuseum mal gesehen. Also es erschien mir sehr vertraut.
Ja, genau. Also ich glaube auch, wollte es eigentlich nochmal googeln, habe aber nicht dran gedacht. Aber ich glaube, deswegen sieht es auf jeden Fall immer ganz schrecklich aus. Und die sitzen da mit ihrem Kopf im Käfig und sind alle verwest und starren in die Ferne. Und die ganze Stadt ist ja eh voll mit diesen riesigen insektenhaften Viechern und so. Und dann denkst du dir schon so, ach krass, was war hier denn los? Ne? Aber auch hier ist wieder so dieses leicht frustrierende, das Spiel hat keine weiteren Informationen dazu parat. Und anders aber als in den übrigen Souls-Spielen ist es diesmal, finde ich, teilweise so abstrakt, dass es viel schwieriger ist, sich einfach selber in so diesen Kopfkanon zurechtzureimen. Mhm. In den früheren Souls-Spielen, da hast du halt diese grundlegende Historie hier mit, wie hieß er, Quinn-Dingsbums, der
Quinn, ja, der Feueropa, ja.
Lord of the First Flame, bla, schnubbel die Schnupp, ist schon lang her, wir wissen aber alle, was gemeint ist. Ne? Ich war auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, dass ich das da leichter hatte, mir zu denken, so, ah, stimmt, und guck mal, und hier diese Barrikaden, die haben sie bestimmt gebaut, vielleicht auch wegen den Drachen oder was auch immer. Und hier sitze ich dann manchmal da und denke mir so, ja, aber es ist ja alles so abgedreht, was weiß denn ich? Vielleicht war das auch einfach nur die Mode der Zeit damals. Vielleicht lief jeder da mit so einem Kopfkäfig rum und der gemeine Mann auf der Straße schaute ihnen neidisch hinterher und träumte davon, sich irgendwann auch einen Käfig für seinen Kopf leisten zu können. Was weiß ich denn? Hier ist ja alles möglich. Was ich weiß, ist, dass da nochmal eine besonders bemerkenswerte Gegnergruppe auftritt, nämlich da sind... Man trifft ja bislang immer so auf so Gruppen von so Huntern und hier ist eine Gruppe von 3, das ist so wie so kleinwüchsige Hunter, wenn, ja, also was ist der aktuell politisch korrekte Begriff für Little People, sagt man im Englischen?
Das weiß ich nicht, aber ich habe mir aufgeschrieben, so kleine Gladiatoren, so erschienen mir die, also das ist meine Beschreibung hier
genau,
in dem Text.
Genau, ne? Also bei mir steht Lilliputaner-Truppe, was wahrscheinlich nicht mehr politisch korrekt ist. Auf jeden Fall richtig fieser Encounter für mich.
Ja,
da bin
ja,
ich zweimal gestorben, bis ich das endlich hinter mir hatte. Und auch nur, weil ich es da, ich glaube, fast schon eher glücklich geschafft habe, die so rauszuziehen, dass ich sie ein bisschen nacheinander abfertigen kann. Das ist eigentlich, man ist da auf so einer Erhöhung. Ich glaube, das ist da, wo diese Typen auf ihren Thronsesseln hocken. Dann geht's eine Treppe runter. Und die Treppe, das sind so Wendeltreppen, die gehen eigentlich noch weiter in den Keller. Und die lauern da, einer steht direkt vorne mittig im Raum und zieht dich auch so ein bisschen an. Und du denkst, du läufst auf diesen einzelnen Gegner zu und dabei pulst du die im Hintergrund, die dann aus dieser Versenkung sozusagen schon auch emporlaufen. Und dass die zu dritt einfach so im freien Feld zu bekämpfen, das fand ich extrem schwierig. Da habe ich, wie gesagt, direkt erstmal schön auf die Ohren gekriegt. Zweiter Versuch auch schon ein bisschen besser gelaufen, war aber immer noch blöde. Und dann hatte ich, glaube ich, beim dritten Anlauf, wo es dann geklappt hat, auch einfach ein bisschen Glück. Weil ich glaube, das ist so nicht so einfach, die so rauszuziehen, dass die tatsächlich nur einzeln getriggert werden. Und dann hat es dann zum Glück geklappt. Aber meine Güte, weil die sind einfach so agil. Ne? Also die sind meinen Schlägen sehr leicht immer ausgewichen. Die sind zu dritt, die scheuen sich auch nicht, dir dann einfach den Dolch in den Rücken zu stoßen. Und dass diese Kombination aus einem sehr behendem Gegner und eine größere Gruppe davon, die auch noch was aushalten, das ist schon schwierig immer noch.
Ja, ich habe das dann zum Anlass genommen, sie großzügig zu verschonen und zu sagen, alles klar, ihr habt euch euren Platz in dieser Welt verdient, ich werde das nicht mehr anfechten wollen und bin in Zukunft immer an denen vorbeigelaufen. Die stehen ja in diesem Kirchenschiff und man kann, wenn man möchte, an denen einfach vorbeilatschen, habe ich getan und lebe damit sehr gut, muss ich sagen, mit meinem Gewissen. Dieter, der Tonne, habe ich am Leben gelassen. Und ich habe übrigens die Trittgeschwindigkeit auch einfach so mitgenommen für die nächsten Meter, weil man kommt dann, wenn man den Weg fortsetzt durch diese Kirche durch, wo diese Gladiatoren rumstehen, kommt man dann auf so eine Straße, die mich sehr erinnert hat an so eine Pflasterstraße, wie ich sie schon von einem anderen Bereich in Yharghul kennengelernt hatte, als ich gekidnappt wurde. Wieder Pflasterstraße, liegen gebliebene Kutschen, Höllenwesen, die auf diesem Weg patrouillieren. In dem Fall waren es so, weiß ich nicht, wie so Fleischkutschen, so eine Mischung aus, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht mehr richtig beschreiben, aber irgendwelche monströse Wesen, die da rumlaufen, links und rechts der Pflasterstraße, hochaufragende Gebäude, in die man teilweise reingehen kann. Und ich habe mir gedacht, okay, ich setze einfach jetzt die Stadtführung mit mir selbst fort und renne einfach mal weiter. Und dann bin ich gerannt an diesen Fleischkutschen vorbei, durch ein großes Tor durch. Und dann erwartete mich etwas, was ich, also glaube ich, zu meinen Lieblingshöhepunkten des Spiels in Sachen Worldbuilding und Art Design beschreiben würde. Und zwar ein Teil von Yharghul, der an den Straßenrändern und an den Häuserfronten, die da hoch aufragen, gesäumt ist von im Grunde von versteinerten Leichen. Also man sieht da Dutzende, Unmengen an Menschen, die versucht haben, offenbar aus einer Panik heraus durch Fenster zu klettern, Türen zu öffnen, an Häuserfassaden hochzukraxeln und dabei aber wie versteinert plötzlich erstarrt sind und dann wohl auch gestorben sind. Und das ist ein so dramatischer Anblick, weil diese Dramatik des Überlebenskampfes und der Panik da wie fest und eingefroren dokumentiert wird und dann auch noch die schiere Anzahl an Menschen, die hier verendet sind, das fand ich sehr beeindruckend. Also das ist, glaube ich, mein Lieblingsareal in diesem Spiel.
Ja, also da hat mich Yharghul dann auch wieder versöhnt. Also ging mir ganz genauso. Das ist wirklich fantastisch. Das ist so ein bisschen der Pompeji-Abschnitt, ne? Oder das zumindest, wie man sich das so vorstellt, ne? Diese Leute, die dann irgendwie quasi von dieser Vulkanasche versteinert wurden. Und hier hast du halt auch das Gefühl, als wäre so ein Moment höchster Dramatik und von Not und Leid in der Zeit eingefroren worden durch was auch immer. Du siehst auch, dass diese Stein, also es sind ja erst, wir sehen aus wie so Statuen, ne? Also die versteinerten Menschen, die versuchen da so an diesen Fassaden empor zu klettern. Also irgendetwas ganz Schreckliches hat sich dort abgespielt, sodass die versucht haben, in ihrer Flucht wirklich, also selbst die verzweifeltsten Maßnahmen zu ergreifen. Und du weißt aber nicht, was da passiert ist. Und hier ist diese Auslassung, finde ich, dann wieder cool, weil da das regt dann eher deine Fantasie an. Ne? Dass du musst nicht genau wissen, was da passiert ist. Du weißt nur, es ist was total Schlimmes. Und wenn du dir die ganze Gegend hier anschaust, dann fallen dir sowieso 20 Sachen ein, was da in Frage kommen würde. Denn im Yagul ist ja sowieso, also das ist ja ganz schrecklich. Diese Straße ist sowieso auch dann geil einfach bevölkert. Also da gibt es eben diese, was du schon erzählt hast, diese seltsamen, ja, wie so Streitwagen oder sowas, die da auf dich zurasen. Du hast so Türme aus Fleisch, wie als ob da irgendeine Biomasse mit lauter Totenschädeln oder Gesichtern verschmolzen ist, die dann halt so wie so große herumwankende Türme, die da so durch diese Straße sich durchbewegen und herumwabern. Du hast diese noch krasser, nicht nur mutierten Werwölfe, sondern die, ich finde, alles wirkt so auf einmal, als ob es noch stärker einer Art Verfall ausgesetzt ist. Also das Fleisch hängt in Fetzen vom Brustkorb, das Fell sieht noch ungepflegter aus, als ob man sagt, da müsste jetzt aber mal das Hundeshampoo ran. Also irre. Das ganze Design ist geil abgedreht und dieses Szenario ist so schön irritierend und verunsichernd.
Ja, fand ich wirklich ganz toll. Ist auch, also wirklich auch einfach eine schöne Promenade des Todes, der man da auch hinunterlaufen kann. Und dann hat man da auch so schöne Stellen, dass diese Kutschen auch teilweise mit Fernkampf dir begegnen. Und dann gibt es da extra so kleine Abschnitte, in denen du dich da verbunkern kannst und zurückziehen kannst und vor den Projektilen schützen kannst. Und dann so nach und nach diese Straße für dich eroberst und freiräumst. Das fand ich alles ganz toll. Hat mir sehr gut.
Hat auch eine geile Soundkulisse übrigens. Also du hast so eine Kulisse aus Flüstern, Windheulen, auch wieder dieses Babygeschrei, zwischendrin so das Glockengebimmel. Also auch das auf der Ebene ganz fantastisch.
Ja, total. Und das wird dann eigentlich nur noch gekrönt von dem Boss, der dieses Areal beherrscht. Und das war auch, also vom Design her, also mein Liebling. Ist wohl nicht das Originellste, man hat es mittlerweile schon mal so ein bisschen gesehen, was hier auf einen wartet, aber jetzt muss ich nochmal gucken, wie heißt der?
The One Reborn.
Genau, The One Reborn, der hier sich zum Kampf am Ende dieser Straße einem stellt. Also ganz toll. Da war ich sehr begeistert, alleine vom Design.
Ja, ich bin da hingekommen und hatte wieder so 61.000 Seelen auf dem Konto und man merkt ja sehr häufig, wenn es sich entweder zum Bossfight hinneigt oder zumindest man das Gefühl hat, das könnte jetzt passieren. Und da habe ich dann gedacht, okay, also wenn jetzt hier wahrscheinlich der Bossfight ansteht, also immer wenn du vor dir durch einen Torbogen guckst und du siehst ein großes Areal, einen großen Innenhof in diesem Falle, aber er ist komplett leer, dann denkst du, Moment, ja. Wenn da nicht schon irgendwo Gegner rumschlurfen, sofort verdächtig. So. Und jetzt habe ich gedacht, so, aber okay, dann muss es hier doch irgendeine Abkürzung oder sowas geben. Weil normalerweise ist es nicht so, dass du irgendwie jetzt endlos weit rennen musst, bis du endlich wieder zu diesem Bossareal zurückkommst. Und dann, aber da bin ich dann, ich habe dann gedacht, so, nee, ich gehe jetzt nicht mit 61.000 Seelen in den nächsten Bossfight rein. Und dann bin ich da aber rumgeirrt und habe halt alles erschlagen, habe diese Straße komplett leergeräumt. Bis auf. Da war so ein Sniper, der endlos respawnt ist. Da ist so eine Brücke, die überspannt diese Straße. Da steht ein Sniper oben drauf, einer von diesen OPs, die da mit diesem hier, wie sagt man, Verschlussgewehr, Dingsbums da, diesen alten Musketen immer auf dich schießen und das ist erstaunlich präzise. Auf jeden Fall, der ist immer wieder respawnt. Das heißt, es musste irgendwo noch eine Bimmeloma rumstehen, die den irgendwie ständig respawnen ließ. Und dann bin ich da auch, ich bin da rumgelaufen. Hab nichts gefunden, bis ich dann endlich zu so einer komischen, leuchtenden Schüssel gekommen bin. Hast du die auch gefunden? Sieht aus wie diese große Opferschale, die unter dieser Amygdala stand. Also das große spinnenartige Ding, das ich irgendwann gefunden habe, das erst unsichtbar war. Da war ja in der Mitte des Raumes so eine riesige Schale auf einer Art Feuer. Ne? Und diesmal habe ich so ein Ding gefunden, es leuchtete. Und dann habe ich mir gedacht so, ist das was? Habe ich gedacht, nee, das rührst du erstmal nicht an. Sollte sich später herausstellen, dass das ein Teleporter war. Und
oh.
Ja, genau. Und der Teleporter, Der wiederum führte mich dann zu einem Aufzug. Das ist der Aufzug, der führt, den du erreichen kannst, da direkt von dem, ich glaube, dem allerersten Laternchen. Da kannst du ja so links und rechts wieder. Und wenn du rechts lang gehst, dann kamst du da zu einem Aufzug. Da steht auch so einer von diesen Rollstuhl-Opas und so weiter. Und das war das, was ich gesucht habe. Und ich so, uff, okay. Seelen erstmal in Sicherheit bringen, ja, bei der Gelegenheit auch nochmal die Waffen upgraded, ja, das Ludwig-Schwert auf +8 habe ich hier notiert, ja, und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt können wir da hin und tatsächlich, jawohl, Endgegner, alles richtig gemacht, André, sehr gut, 1 mit Sternchen.
Und wie war es denn, also willst du schon verraten, wie es lief?
Es lief ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Ja, also ich kann dir sagen, es lief bei mir auch ziemlich gut.
Oh, okay, das aber wie gut?
Ja, also wer sagt jetzt zuerst die Zahl? Also ich habe mir übrigens notiert, mit welchem Level ich hier reingekommen bin in diesen Bosskampf. Es war Level 68. Ich habe erstmal mich erholen müssen, ganz kurz von der Zwischensequenz und dem Design des Gegners, weil es wirklich cool, also wirklich toll aus, einfach diese Masse aus Fleisch und Knochen, die sich da einem entgegenleibt.
Vor allem der, was passiert ist, wenn man diesen Bereich betrifft, dann öffnet sich ja so eine Art Portal auf einmal. Ja. Ne? Und dann, uns wurde ja schon prophezeit, dass wenn der Blutmond am Himmel steht, dass dann irgendwo, ne, dieses Albtraum-Neugeborene erscheint. Und offensichtlich ist das hier sozusagen das prophezeite seltsame Neugeborene. Und das heißt, aus diesem Portal trieft dann diese fleischige Masse heraus sozusagen. Und ich vermute mal, dass das so eine Geburtssymbolik haben soll. Ne? Das Portal ist hier eine Art Geburtskanal, aus dem dann diese gigantische Masse aus Fleisch und miteinander verschmolzenen Körpern herabtropft.
Ja. Und dieses Vieh ist sechsbeinig, wenn man so will, ziemlich groß und in die Länge gezogen. Und ich weiß nicht, ob instinktiv oder weil ich einfach sehr viel Verständnis von Boss-Anatomie habe, bin an einen wunderbaren Ort gerannt mit meinem Körkammer +7 zu diesem Zeitpunkt. Und zwar direkt hinter das mittlere Beinpaar. Und wenn man direkt hinter dem mittleren Beinpaar steht und dann mit meinem Körkammer in dem schweren Modus, also mit dem aufgesteckten Steinkopf, draufschlägt, dann scheint man dieses Wesen alle 5-6 Schläge zu staggern, dass es alle Angriffe abbricht und ganz kurz nichts machen kann. Und auf diese Weise habe ich diesen Gegner im ersten Anlauf besiegt und es war, hätte glaube ich schwerer sein sollen, weil auch auf der Balustrade offenbar irgendwelche Wesen mit Feuerbällen auf einen schießen und das hat mich nie erreicht, weil ich so gut stand, dass dieser Boss immer die Feuerbälle blockiert hat mit seinem großen, massigen Körper und so habe ich tatsächlich das Ding im ersten Anlauf besiegt.
Nicht schlecht. Ja, ich habe 2 Versuche gebraucht.
Ah, da geht er hoch, der Ticker. Sehr schön.
Ja, du bist bei, glaube ich, 32.
Ja.
Ich werde jetzt dann bei, warte mal,
35 waren es, glaube ich, ne?
29 werden es dann sein.
Ja.
Beziehungsweise mit dem Tod da bei 30. So.
Ja, würde auch sein.
Also, und bei mir war es genauso im Grunde genommen, wie du es beschrieben hast. Nur mich haben diese Feuerbälle schmeißenden Sektiererinnen, die da auf einer Galerie oberhalb stehen, haben mich abgeräumt. Ich bin da reingekommen und ich habe gesehen, da stehen welche oben und schießen auf mich und ich habe eigentlich sofort den richtigen Gedanken gehabt, nämlich wahrscheinlich muss ich erst hoch und die beseitigen.
Ja.
Und dann bin ich aber losgerannt an den Seiten dieses Innenhofs entlang und habe nach einer Tür gesucht, wo die Treppe nach oben ist und ich habe es nicht gefunden im ersten Anlauf und dann habe ich gedacht, okay, gibt's nicht. Das heißt also, den Boss bekämpfen, während du ständig unter Feuer bist, von oben. Und da hatte ich nicht das Glück wie du, dass ich in eine Position gekommen bin, wo die mich nicht treffen. Und das war dann schon ziemlich schwierig, ehrlich gesagt, beziehungsweise für mich eben so, dass ich da gestorben bin. Im zweiten Anlauf habe ich mir dann gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Und dann habe ich gesehen, ich bin an, das ist so ein rechteckiges Areal, das mündet wieder am Ende auch an einem großen Tor, das zu diesem Zeitpunkt aber verschlossen ist. Also durch glaube ich, eine Nebelwand einfach nur verschlossen ist. Und aber vor dem Tor kann man noch links und rechts quasi in so Mulden in diese Konstruktion dieses Gebäudes abbiegen und dort befinden sich die Treppen nach oben. Und dann habe ich jetzt im zweiten Versuch das getan, was ich eigentlich im ersten schon gern getan hätte, nämlich diese Fernkämpfer oben beseitigen. Und dann, nach, wenn du nicht mehr unter Beschuss bist, ist das wieder so ein typischer Souls-Boss. Wenn sie riesig sind, geh da ran und schlag drauf. Und dann ist der wirklich einfach. Wirklich, wirklich, wirklich einfach. Das ist einer von diesen, also geradezu so ein Puzzle-Boss so ein bisschen, wo du nur rausfinden musst, wie es geht.
Ich habe mich erinnert gefühlt an, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, das ist jetzt wirklich schon sehr lange her, als wir über Demon's Souls gesprochen haben, da gibt's auch in diesem, oh Gott, in diesem Schlossareal einen großen Turmwächterritter, riesengroß, und der wartet da im Innenhof auf einen, und der wird auch umringt von mehreren Balustraden, auf denen Armbrustschützen stehen. Und das ist ja eigentlich von der Anatomie des Kampfes her genau das Gleiche. Auch da lohnt es sich erst hochzulaufen, die Armbrustschützen wegzuhauen und dann ganz nah ran an diesen großen Gegner und ihm auf die Knöchel zu knallen. Und das ist ja hier ähnlich. Und ich kann nur noch mal betonen, wie dankbar ich für diesen Körkhammer bin. Es ist wahnsinnig befriedigend, mit diesem Riesending auf diese Wirbelsäule einzuhämmern. Es macht, also es ist einfach ein tolles Gefühl in diesem Spiel.
Fühlst du dich, als hättest du so eine Zweitkarriere als Chiropraktiker begonnen?
Ich hab tatsächlich schon angefangen, das ist ja der Gag. Also tatsächlich seit 1. Januar die Praxis Schott und Rücken wartet auf Besuch und Kunden. Noch war niemand da, aber es ist nur eine Frage der Zeit.
Nice, sehr gut. Ja. Wissenschaftlich fundiert. Ja.
Das nicht, aber mit sehr viel Enthusiasmus.
Genau. Was uns an Anatomiekenntnissen fehlt, ja, machen wir durch Engagement wieder wett.
Wo Leidenschaft noch Leidenschaft. Sehr gut.
Wo Leidenschaft auf ihr Rückgrat trifft, ist Heilung nicht weit. Ja, also das war dafür, dass dieser Boss einen solchen Auftritt hingelegt hat, war das ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuschend, ne? Und ich hatte das Gefühl auch, es sollte vielleicht ein bisschen mehr was Besonderes sein. Ich hatte das Gefühl, hier wird jetzt diese Prophezeiung aus Bergenworth, diese zwei Sätze, die ich da gefunden habe, war, es ist ja auch The One, ja. Der eine, jetzt nicht irgendwer, der hier irgendwie wiedergeboren wird und gefühlt so die Kulmination von den Plänen und undurchschaubaren Absichten von kosmischen Entitäten, die hier auf einmal in unsere Realität tritt. Und dann war es so, ja, solange der keine Schützenhilfe von den Frauen auf dem Dach kriegt, dann kann er gar nichts. Das ist schon ein bisschen schwach.
Aber der Auftritt war cool. Also wirklich, wie er sich da präsentiert hat, das war toll. Und dann haben wir es ja geschafft und dann, jetzt wird's bei mir wieder so kryptisch in den Beschreibungen, aber offenbar öffnet sich die Tür zu einem Herrenhaus, das direkt an der Arena angrenzt. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich erst das Bonfire benutzt auf den Überresten von dem...
Hast du dir gedacht, André hat gesagt, links an den Kanonen vorbei.
Hör auf, das ist eine offene Wunde. Also wirklich, bin ich erstmal zurück in den Hunter-Stream, habe da hier 40.000 Seelen eingelöst. Und übrigens, das habe ich mir in der letzten Folge eigentlich schon notiert, aber vergessen zu sagen, da hat sie mittlerweile was getan. Jetzt muss ich nochmal hochscrollen. Und zwar... genau, mir ist aufgefallen, irgendwann in den letzten Spielstunden zu diesem Zeitpunkt, dass, wenn man im Hunter-Stream ist, ein neuer Frauengesang im Hintergrund zu hören ist, wenn man zum ersten Mal dort auftaucht wieder. Und der Himmel hat dramatischere Wolken jetzt. Also es sieht alles so ein bisschen mehr in Bewegung und Verzerrung auf, als würde die Welt auf einen Höhepunkt hinzusteuern. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Ankündigung dieses Bosskampfes war, den wir gerade erlebt haben. Wollte ich nur noch mal berichten, weil ich nach wie vor sehr schön finde, wie dieser Hunter-Stream so ein bisschen auffängt und widerspiegelt, was wir in der Spielwelt so machen. Ist schön.
Mir ist das in der Soundkulisse aufgefallen, aber nicht das mit den Wolken, komischerweise.
Ja.
Aber naja, ich gucke halt, vielleicht starre ich da einfach nicht zu wenig.
Kannst du auch einfach als Lob jetzt stehen lassen, musst du nicht schon wieder.
Das war ja doch selbstkritisch, also bitte, wo habe ich denn von diesem Lob?
Ja, dann bitte weitermachen.
Jetzt irgendwas abgezogen, das ist ja mal völlig falsch.
Ja, ich bin schon wie dieser Hund, der schon
wenn
nur jemand die Faust hebt, ja.
Als ob du was anderes außer Streicheleinheiten hier jemals bekommen hättest von mir.
Ja, genau.
Ja. Dass das Spiel dir so zusetzt, das, dafür kann ich
ja nicht. Ja, das stimmt. Das sind deine Spuren. Ja.
Ja, also genau, was dann passiert ist, dieser verschlossene Durchgang, den ich vorhin schon erwähnt habe, der ist jetzt frei. Dann geht es da eine extrem breite, lange Treppe nach oben, wo ich auch schon so ein bisschen so zittrig hoch bin und dachte so, oh, Laternchen, wo bist du? Und dann findet man aber keine Laterne, sondern da sitzt schon wieder so ein Typ, mit so einem Hirnkäfig, ne, und ist diesmal aber umringt von mehreren übereinander angeordneten Reihen von Leichen oder sowas. Also es sitzt
da
wie in so einem, wie nennt man denn das, wenn in einer Universität, da gibt's doch in diesen alten Universitäten unten so den Operationssaal und oben drüber angeordnet ist so eine Kuppel, wo die Studenten zuschauen können, was der Professor unten veranstaltet.
Ist das nicht auch so einfach ein Hörsaal? Also ist das
ich weiß es nicht. Doch, das hätte man einen eigenen Begriff, aber auf jeden Fall, so sieht's aus, nur viel kleiner, viel gedrungener, lauter kleine, seltsame, tote Gestalten, die da umringen diesen einen Typen, der wieder mit so einem Käfig auf dem Kopf da auf einem Thron sitzt und diesmal kann man mit dem interagieren. Also auch wieder eine wirklich einfach ein schönes, kleines Diorama, was da arrangiert ist. Man denkt sich so, oh, das ist ja weird, das ist ja komisch, was mache ich denn? Man hört immer noch so ein leichtes Babygeschrei auf der Tonspur, inspiziert diese Mumie und dann beamt es einen weg und man kommt wieder in das mir schon längst vertraute Lecture Building.
Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich ein schöner Moment, um einen Absprung zu machen von dieser Folge, oder? Weil jetzt kommen wir wieder in einen neuen Teil der Spielwelt.
Jetzt kommen wir in einen neuen Teil der Spielwelt und vor allem, jetzt ist es sowieso gut, einen Schnitt zu machen, weil sich aktuell unsere Wege ein bisschen getrennt haben, wo wir dann danach ein hingegangen arg, sind. Ja. Und es ist, glaube ich, besser, wenn wir das hinterher wieder vereinen. Denn ein Feedback, das ich auch gesehen habe, was wir durchaus ernst nehmen, ist, dass es teilweise ein bisschen verwirrend ist, uns zu folgen, wenn wir sagen, ich bin hier, Dom ist da, dann bin ich dorthin gegangen, dann bin ich nochmal nach ganz woanders gesprungen und wir wollen wieder versuchen, das ein bisschen stärker auch dann zu vereinen, selbst wenn wir unterschiedliche Wege genommen haben. Dazu muss ich aber erst noch ein Stückchen weiterspielen, weil ich bin gerade ganz woanders und nicht da, wo Dom ist.
Ich kann sagen, während André weiterspielt, kann ich mich jetzt erstmal zurücklehnen. Also ich, man kann es deuten, wie man möchte, aber
Füße auf dem Tisch, oberster Hosenknopf ist schon geöffnet.
Ja, genau. Also machen Sie und melden Sie sich einfach.
Ja, genau. wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
Genau, ich kann gerne mal invaden und vorbeikommen. Ne? Also leg einfach dein Zeichen auf den Boden.
Ich weiß nicht, ob invaden, ist das die Hilfsfunktion?
Ja.
Oh Gott, na dann. Ja, also meine Damen und Herren, soweit, das waren sie, unsere letzten Abenteuer in Yagul, der Unseen City Village, inzwischen von allen gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, den Namen können sie langsam ablegen. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Folge 10, hören uns mit Folge 11 wieder, bis dahin.